Tauziehen.
Der Podcast zu Politik und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Nico Mikulic, ich sitze hier mit Nina Reib und einem Gast, den wir gleich noch vorstellen werden. Und wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, Sport und graue Wölfe. Hey Nina.
Hallo Nico.
Und genau, wir haben einen Gast, Kemal Bosay, Professor Dr. Kemal Bosay ist da. Hallo Kemal.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr schön. Cool. Ja, du komplettierst so ein bisschen unsere Gästefolgen, die wir in der letzten Zeit hatten. Und das Thema schließt sich ja auch total gut an viele Themen, die wir schon bearbeitet haben und auch an Themen, die wir gerade erst bearbeitet haben, weil wir jetzt die letzten zwei Folgen oder drei Folgen uns mit Männlichkeiten, aber auch mit dem Thema Positionierungen beschäftigt haben. Wir sind ja so ein bisschen auch darauf gekommen, mit dir zu sprechen, weil man erinnert sich zurück an die M2024. Da waren auf einmal die grauen Wölfe und der Sport irgendwie sehr präsent. Nicht nur irgendwie, es gab ja auch Vorfälle, woher das kam. Und uns hat uns aber so in der Vorbereitung auch ist aufgefallen, dass wir jetzt bei der aktuellen WM, die gerade in den USA, Kanada und Mexiko gespielt wird, wo ja auch die türkische Nationalmannschaft dabei war, wir jetzt nichts wahrgenommen haben, dass sozusagen diese Debatte nochmal aufs Tablett geholt hätte. Geht dir das auch so oder haben wir das einfach nur übersehen?
Ja, es hat natürlich auch immer mit den Erfolgen der Mannschaften verbunden. Die Türkei hatte ja jetzt nicht den Riesenerfolg, dass sie weitergekommen ist, und hätte aber dieser Erfolg ganz andere Dynamiken eingenommen, dann gehe ich davon aus, dass auch wieder so ein Revival von nationalen Symbolen, Mythen, Elementen auch im Sportkontext auftreten. Ich glaube, dass gerade in Ländern, wo autokratische Einstellungsmuster sehr stark sind, auch innerhalb der verschiedenen Fanszenen, nicht nur im Fußball, auch in anderen Sportarten, durchaus extrem rechte nationalistische Symboliken, Mythen, Fahnen, Gesten, Darstellungen, Parolen auch eine gewisse Bedeutung einnehmen. Deshalb ist das Thema auch nicht ein rein türkisches Thema, sondern ich glaube, dass Sport einerseits den Raum öffnet, über Fairness, Respekt, Miteinander, Zusammenspiel zu öffnen. Auf der anderen Seite ist es auch ein Resonanzraum, wo extrem rechte Ungleichwertigkeitsideologien prägen und damit im Grunde genommen auch bestimmte nationale Parolen prägen. Deshalb muss man da so die verschiedenen Dimensionen betrachten. Das war jetzt in der WM nicht so, aber in der EM hatten wir auf jeden Fall richtig knallende nationalistische Stimmung gehabt.
Und ich würde total gerne nachfragen, Kemal, du hast gesagt, in der Türkei ist nicht nur der Fußball verbunden und der Nationalismus, sondern auch andere Sportarten. Das hat mich jetzt gerade sehr interessiert. Magst du mal nennen, was denn noch für Sportarten so eng verknüpft ist, auch mit diesem Phänomen, über das wir heute sprechen?
Ich glaube, dass wenn wir das jetzt übertragen auf verschiedene Sportarten, dann würde ich sagen, dass extrem rechte Kreise auch in Richtung Kampfsport viel agieren. Und als wir unsere Studie im Auftrag der Deutschen Sportjugend realisiert haben, wo es ja auch viel im Rahmen eines Mappings darum ging, zu untersuchen, inwieweit beispielsweise die Grauen Wölfe oder auch die verschiedenen extrem rechten Organisationen aktiv geworden sind, haben wir gesehen, dass Kampfsport auf jeden Fall auch ein Element ist, wo Nationalismus, Ehre, Stolz, Männlichkeit und andere Symptome und andere Darstellungsmuster sehr stark verkörpert werden. Und damit im Grunde genommen auch extrem rechte Bewegungen sehr stark Zugang zu bestimmten Adressaten und Zielgruppen vorhaben.
Also ich glaube, du hast jetzt gerade ungefähr 7 Wörter genannt und die sind alle Stichwörter für diese Folge. Also da sind wir gerade schon mittendrin, wenn wir uns das Thema Männlichkeiten angucken, aber auch nochmal die Studie, über die du schon gesprochen hast, die zusammen mit der Deutschen Sportjugend umgesetzt worden ist. Ich würde aber nochmal einmal zurückkommen gerne auf das aktuelle Fußballereignis. Und zwar habe ich im Vorfeld des Gespräches hier mit Erol Ünal gesprochen, oder geschrieben. Er ist Fachreferent bei der Fachstelle zum Thema türkischer Rechtsextremismus und wir sind immer wieder im Austausch. Und ich hatte ihn mal gefragt, ob er so eine Frage für mich hätte, weil ich dachte, vielleicht hat er ja was Interessantes in petto. Und er hatte geschrieben, ganz frisch, dass es bei dem Spiel, wo jetzt die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist, weil nicht nur die türkische Mannschaft ist nicht weitergekommen, die deutsche ist jetzt auch ausgeschieden. Naja, das ist dann gerade, dass Jonathan Tah viele rassistische Kommentare bekommen hat, nachdem er eben einen Elfmeter verschossen hat. Also nicht nur er, auch noch einige andere, Kai Havertz und Co. Und es früher immer die Aussagen gab, auch von deutschen Spielern mit türkischen Wurzeln, Özil und Co., dass immer dann, wenn sie sozusagen den Elfmeter verschießen, dann gehören sie nicht dazu. Und wenn sie gut spielen, sind sie halt der perfekte Deutsche sozusagen, der Vorzeigemigrant. Und genau, und er hat sich die Frage gestellt, erstmal, wie du das gerade so siehst und welche Wirkung das eben auch auf junge türkischstämmige Menschen haben könnte. Das ist schon ein ziemlich tiefes Eintauchen, aber ich finde es spannend und danach können wir ja mal gucken, was eigentlich dieses Feld bedeutet, was ist eigentlich graue Wölfe und türkischer Ultranationalismus und so weiter. Aber ich dachte, jetzt können wir ja direkt mal richtig reingehen.
Das ist schon ein harter Einstieg, aber vielleicht, ich habe ja Erol Üner auch in verschiedenen Kontexten, auch in Veranstaltungen kennengelernt. Er baut so ein bisschen auf mein Konzept auf, weil ich relativ früh in Deutschland mich mit diesem Phänomen ethnische Formen von Nationalismus in verschiedenen migrantisierten Communities beschäftigt habe. Und ich habe im soziologischen Sinne so ein Modell entwickelt. Und mein Modell baut darauf auf, dass Selbstethnisierung und Fremdethnisierung in so einem wechselseitigen Spiralenverhältnis sind und auch eine wechselseitige Dynamik einnehmen kann. Damit meine ich eigentlich, wenn man das mal übersetzt in die Sportlandschaft, dass wenn Menschen in dieser Gesellschaft geboren und aufgewachsen sind, durch ihre Elternhäuser eine Migrationsgeschichte aufweisen, aber hier in allen gesellschaftlichen Formen Diskriminierung erleben, Rassismus erleben, Ausgrenzung erleben, Stigmatisierung erleben oder auch gesellschaftlich keine Akzeptanz und Anerkennung spüren, dann ist das Vertrauen in die gesellschaftlichen Strukturen sehr schwach. Und teilweise führt es natürlich bei jungen Menschen dazu, wenn man das soziologisch betrachtet, dass sie dann die Werte hier ablehnen und neue Identitätsmuster suchen. Ich weiß, Identität ist auch ein Thema von euch, aber innerhalb dieser Identitätssuche geschieht dann gegenüber der sogenannten Fremdethnisierung der Mehrheitsgesellschaft eine Selbstethnisierung, indem man sich abschottet, zurückzieht und selbst isoliert. Und innerhalb dieser Selbstisolation sucht man sich natürlich neue Räume, neue Resonanzräume. Und extrem rechte Organisationen sagen, egal was du erlebt hast, bei uns bist du was, bei uns kannst du aufsteigen, bei uns hast du eine Identität und sie vermitteln diese Identitäten. Und das ist auch ein typisches Merkmal, wo ich sage, dass das nicht nur im türkischen Rechtsextremismus oder auch bei den Grauen Wölfen ein Phänomen ist, sondern dass dieses Phänomen durchaus auch in vielen anderen migrantisierten Gruppen neue Formen von Nationalismus in der sogenannten postmigrantischen Gesellschaft schafft. Und deshalb ist das, glaube ich, ein wichtiges Phänomen. Und natürlich hat der Özil recht mit der Frage, wenn ich Tore schieße, bin ich der gute Deutsche, der gut integriert ist. Wenn ich in dem Spiel vielleicht verkackt habe oder einen schlechten Tag habe, dann bin ich der Kanake, der eigentlich keinen Raum auf dem Platz hat. Und damit sehen wir, dass Rassismus auf dem Feld durchaus kein neues Phänomen ist, aber dass der Rassismus auf dem Feld verschiedene Phänomene beinhaltet. Bei Özil haben wir ja die ganz andere Facette erlebt, dass er dann auf einmal mit seinem Tattoo die grauen Wölfe, die drei Halbmonde, so bestimmte extrem rechte Symboliken verbreitet hat. Ich habe letzte Woche noch gehört, dass der auch in dem Regierungslager der AKP gerade beratende Funktionen einnimmt. Also wir sehen, es können auch Karrieren daraus entstehen. Ne? Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auf dem Feld auch Situationen wie Deniz Undar, der eine doppelte Form von Rassismus erlebt, nämlich einmal, wenn er gut spielt, dann ist es der gute, integrierte Deutsche. Wenn er schlecht spielt oder gestern hatte der leider einen etwas schlechten Tag. Ich weiß, dass auch Kritik gekommen ist, aber er erntet ja auch Kritik aufgrund seiner kurdisch-esidischen Hintergrunds durch die türkischen Medien und auch durch bestimmte politische Lager, wo wir sehen, dass dieses Phänomen durchaus sehr unterschiedliche Dimensionen einnehmen kann.
Ja, wow. Danke, Kemal, für diesen quasi Rundumschlag auf Ninas Frage. Du hast uns wirklich in die Tiefe hier reingebracht und, glaube ich, auch nochmal spezifische Formen von Rassismus, über die wir auch schon an Stellen gesprochen haben, aber nochmal, finde ich, sehr stark erläutert. Ich finde das Bild dieser Spirale trägt mich gerade, weil ich kenne das sozusagen ein bisschen auch aus meinem Aufwachsen hier in Frankfurt, weil ich natürlich internationale Stadt, viele Menschen aus verschiedenen Nationen mit mir zusammen aufgewachsen sind und ich auch immer wieder auch diese Bewegung hin zu der Nationalität der Eltern oder der Großeltern wiedergefunden habe. Aber sag uns doch mal, jetzt sind wir zwar schon total drin, aber so ein bisschen wollen ja vielleicht auch unsere HörerInnen mal erfahren, was machst du eigentlich so, außer mit uns im Podcast zu sprechen? Vielleicht so einen kurzen Abriss und vor allen Dingen, das fragen wir immer gerne, was so dein persönlicher Bezug Richtung Sport ist. Vielleicht kannst du uns da so einen kurzen Eindruck geben.
Vielleicht zu mir selber. Ich bin mit 2 Jahren nach Deutschland gekommen, mit meiner Mutter zusammen. Mein Vater gehört zur ersten sogenannten Gastarbeitergeneration, hat damals in Köln bei Köln Ford angefangen, nachher bei Bayer gearbeitet, ist jetzt im Ruhestand. Wir sind klassische Arbeiterkinder, sind in Deutschland aufgewachsen. Meine Geschwister sind hier geboren und ich habe nach meinem Studium promoviert. Politikwissenschaften, Sozialwissenschaften und Erziehungswissenschaften an der Universität zu Köln. Habe im Rahmen meiner Promotion mich viel mit dem Phänomen Nationalismus auseinandergesetzt. Ich selber bin seit 2017 an der Internationalen Hochschule Professor für Sozialarbeit, Sozialwissenschaften, lehre zu verschiedenen Feldern. Da geht es auch viel um Methodenlehre, Kompetenzen. Da geht es aber auch um Migration, um transnationale Gesellschaften. Politische Bildung in der Migrationsgesellschaft ist auch so ein Thema, wo ich so verschiedene Lehrveranstaltungen anbiete und auch verschiedene Lehrbereiche abdecke. Ein spezifisches Feld, wo ich lange agiert habe, ist auch das Thema Rechtsextremismusforschung, nicht nur im migrantischen Kontext, sondern insgesamt. Und auch kritische Rassismusforschung gehören zu meinen Schwerpunkten. Dazu habe ich auch viel publiziert und viele Veröffentlichungen gemacht. Als Kind habe ich Fußball gespielt gerne, war Torhüter. Heute würde ich sagen, besteht mein Sport meistens darin, dass ich laufe, aber auch viel Ideensport mache und damit auch eine Brücke zwischen Ideensport und praktischem Sport herstelle.
Und genau, du hast ja jetzt auch schon deine quasi Forschungsvita dargestellt, aber seit wann bist du denn mit den Grauen Wölfen in Kontakt? Seit wann beforschst du die?
Das ist eine interessante Frage. Eigentlich seit dem Brandanschlag in Solingen, 93. Im Mai 93, das ist ja die Baseballschlägerjahre oder auch die rassistische Wende in den 90ern, wo sehr stark eine geflüchteten, aber auch eine migrationsfeindliche Wind wehte bundesweit, hat es dazu geführt, dass es ja auch in Rostock, Hoyerswerda, in Mölln, in Solingen und anderen Orten rassistische Brandanschläge gegeben hat. Und in Solingen war es so, dass nach dem Brandanschlag, ich habe damals in Leverkusen-Opladen gewohnt, das ist neben Solingen, dass wir als junge Menschen, also ich war damals 19, hatte mit dem Studium neu begonnen. Ich war in Solingen und das hat mich so bedrückt, so dass ich mich engagiert habe in Solingen und auch in Solingen für mein politisches Bewusstsein einen wichtigen Meilenstein gesetzt hat. Und es war so, dass auf einmal türkisch-nationalistische Gruppen versucht haben, diese Atmosphäre, die da entstanden ist, für sich in Anspruch zu nehmen und auf einmal auch eine andere rassistische Positionierung für sich in Anspruch zu nehmen. Das hat viele gestört vor Ort und die Medien haben damals gesagt, rivalisierende türkische Gruppen bekämpfen sich und haben das nicht eingeordnet. Und ich habe damals als Student mit weiteren Studierenden zusammen dann gesagt, okay, dann gucken wir mal, wer sind diese rivalisierenden türkischen Gruppen, was vertreten sie, was sind deren Konzepte und Inhalte. Und wir haben 97, also wir haben 95 angefangen, 97 ist ein Band erschienen, was wir gemacht haben, im UNRAS Verlag in Münster ist es erschienen, Graue Wölfe heulen wieder, mit Fikret Aslan zusammen und haben so ein bisschen die erste Aufklärungsgrundlage auch in der bundesdeutschen Diskussion über migrantisierte Formen von Rechtsextremismus gesetzt. Und dieses Buch hat dann für mich auch eine Wende eingenommen, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt haben wir einen Teil zur Aufklärung beigetragen. Jetzt geht es dann auch um die Analyse, was sind denn die Gründe, dass gerade junge Menschen sich zurückziehen, dass gerade junge Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind, vielleicht auch mit der sogenannten türkischen Kultur wenig zu tun haben, auf einmal extrem rechte türkische Positionen einnehmen. Und ich habe im Rahmen meiner Dissertation eine Vertiefung vorgenommen. Und habe mich mit Jugendgruppen getroffen und habe Interviews geführt, auch im hessischen Raum, im Baden-Württemberger Raum, aber auch in Nordrhein-Westfalen. Und habe Jugendgruppen damals befragt. Heute würden sich Jugendgruppen nicht wagen, aber damals gab es die Möglichkeit und habe versucht zu verstehen, was denn bei jungen Menschen der Triggerpunkt ist, dass sie auf einmal Werte dieser Gesellschaft nicht akzeptieren, neue Identitäten in extrem rechten Lagern, Organisationen, Jugendbewegungen finden. Und habe das dann im Rahmen einer Publikation veröffentlicht, 2005 in dem Wochenschau Verlag unter dem Titel „Ich bin stolz, Türke zu sein: Ethnisierung gesellschaftlicher Konflikte im Zeichen der Globalisierung“. Habe mich mit dem Phänomen dann insgesamt auf globaler Perspektive auseinandergesetzt. Und das sind so die Meilensteine gewesen, wo ich gesagt habe, das Thema folgt mich immer und ich arbeite auch heute noch an dem Thema.
Wir wollen ja jetzt gleich in die Begriffserläuterung reingehen. Und dennoch, ich muss jetzt gerade noch diese Frage stellen, die schließt sich so total gut an. Ich glaube, die Grauen Wölfe waren ja auch in der Türkei ein jugendkulturelles Phänomen zu Beginn. Zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe. Du korrigierst mich dann sehr gerne gleich. Und jetzt habe ich auch gerade gehört, dass du ja gerade mit jungen Menschen gearbeitet hast und da sozusagen auf junge Menschen geschaut hast. Wenn du das dir so anschaust, so die Ursprünge der Grauen Wölfe in der Türkei als vielleicht auch eben Jugendbewegung, dann eben deine Gespräche, die du geführt hast während sozusagen deiner Recherchen und deiner Arbeit. Und heute, inwiefern würdest du noch sagen, ist sozusagen die Bewegung im Kern eine Jugendbewegung?
Es ist schwierig, nur von einer Jugendbewegung zu sprechen. Vielleicht muss man noch mal den Begriff grauer Wolf noch mal konkretisieren, weil faschistoide Bewegungen oder extrem rechte Bewegungen arbeiten gerne mit Mythologien. Mythologien sind erzählte Geschichten. Sie verkörpern Macht, sie verkörpern Stolz, nationale Ebenen, und Mythologien spielen letztendlich auch in vielen Bewegungsformen eine Rolle. Und wir haben das im deutschen Nationalsozialismus mit dem Hakenkreuz, wir haben es im italienischen Faschismus mit dem Beil, mit dem Fascio, mit dem Bündel, wo auch so mythologische Elemente heroisiert werden und dadurch auch Bewegungen durch bestimmte Symboliken geprägt werden. In der Türkei war es so, dass von Anfang an der Wolf einen Mythos darstellt. Es ist ja auch ein globales Mythos, also wenn wir die Wolfsgeschichte Remulus Romulus betrachten oder auch andere Formen. Aber die Heroisierung der Wolfsgeschichte in der Türkei baut darauf auf, dass der Wolf als führendes Kopf einer militanten Bewegung wahrgenommen wird, weil er in der mythologischen Erzählung die türkischen Stämme an der chinesischen Mauer gerettet hätte vor den ausländischen Feind und bis nach Anatolien geführt hätte. Und damit ist auch eine räumliche Dimension dargestellt, weil unterwegs auch ein Riesenreich entsteht. Und durch diese räumliche Dimension gilt der Wolf als ein wichtiges Symbol der extrem rechten Militanz. Jetzt ist es so, der türkische Nationalismus, der ist eigentlich ein Produkt der letzten Phase des Osmanischen Reiches. Es gab eine jungtürkische Bewegung, die ein rassistisches Konzept entwickelt hat und im Rahmen dieses rassistischen Konzepts beispielsweise an dem Genozid der Armenier mitgewirkt hat, an der Vertreibung der Kurden mitgewirkt hat, an der Vertreibung von Alevitinnen mitgewirkt hat, so dass letztendlich das Konzept des Rassismus nicht nach dem nationalistischen Kerndiskussion einer Partei entstanden ist, sondern es gab schon im Osmanischen Reich Bewegungen, die versucht haben, den türkischen Nationalismus zu prägen. Und der Graue Wolf hat in diesen Bewegungen eine wichtige Rolle eingenommen, weil er die Symbolik ausmachte. Und nachher in den 60ern, als wir ein Mehrparteiensystem in der Türkei bekommen haben, hatte der Wolf auch die Bedeutung gehabt, dass es dann für eine Partei stand, nämlich die Partei der Nationalistischen Bewegung, MAP, die von der Programmatik her damals der NPD nahestand, heute die Heimat und in der Konzeption eigentlich ein Sammelbecken für verschiedene rechtsextreme Denkweisen und Bewegungsformen der Türkei war. Heute haben wir Abspaltungen. Und es sind viele neue Bewegungen entstanden. Aber der Nationalismus in der Türkei baut auf zwei Kerndiskussionen auf, wenn man es verstehen möchte. Eine der Kerndiskussionen ist, dass es eine Bewegung gibt, die von einem völkischen Nationalismus ausgeht, mit völkisch-nationalen Elementen, wo diese völkischen ethnischen Dimensionen sehr stark verkörpert werden. Eine neue Bewegung versucht, eine Synthese umzusetzen, die viel so einen Kulturnationsbegriff nochmal neu heroisiert. Und innerhalb dieses Kulturnationsbegriffs sagt man, okay, es leben zwar viele ethnische Minoritäten in dieser Gesellschaft, aber das sind alles Türken. Und damit findet eine Negierung von Identitäten statt. Und es wird quasi ein Dach für das Türkischsein definiert. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, was sich im extrem rechten Lager verkörpert hat. Deshalb glaube ich, dass man nicht von einem Jugendbewegung ausgehen kann, sondern wir reden von einer gesellschaftlichen Bewegung. Und es gab aber eine Jugendbewegung innerhalb der MAP, innerhalb der Partei der Nationalistischen Bewegung, die sich mit dem Tenor der Grauen Wölfe geschmückt hat als Jugendorganisation und nachher haben sich im Umfeld dieser grauen Wölfe, dieses Begriffs auch Kommandolager gebildet, um einen antikommunistischen Widerstand in der Türkei zu leisten.
Ist ja auch total spannend, weil es ja auch diese ganzen Parallelen gibt, die du schon aufzeigst, zu anderen faschistoiden, rassistischen, rechtsextremen Bewegungen, auch diese Mythologisierung. Ich hatte auch mal, genau, also jetzt gerade nochmal, wie du es auch aufgemacht hast, wie weit das zurückreicht, sozusagen, welcher Ursprungsmythos da gesponnen wird, um diese Bewegung auch irgendwie aufzuladen und zu überhöhen. Genau, die Grauen Wölfe haben wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen verstanden. Vielleicht kannst du nochmal was zu der Organisationsform sagen. Also jetzt hast du ja gesagt, es gab oder gibt eine Partei, die aus ihnen entstanden ist, die aber jetzt ja eine eigene Partei ist. Gibt es quasi eine Organisationsform der Grauen Wölfe oder wie sind die hier organisiert auch in Deutschland dann am Ende?
Okay, es gibt innerhalb der verschiedenen Bewegungen, die sich damals ursprünglich an dem Konzept der Grauen Wölfe drangehangen haben, gerade in der Türkei, vier Parteien, die als starke Parteien auftreten. Es gibt inzwischen auch viele neue Parteien, so kleinere, marginalisierte Parteien, wo ich auch manchmal den Blick verliere, wo stehen die überhaupt? Aber es sind auch Konkurrenzsituationen, die innerhalb der Parteienlandschaft stehen. Wenn wir aber von den Grauen Wölfen und der Mutterpartei ausgehen, dann reden wir über die MAP, Partei der Nationalistischen Bewegung, die knapp 500.000 Mitglieder in der Türkei hat. Also wir sehen, dass diese Parteien keine marginalen Parteien sind, sondern in der Mitte der Gesellschaft sind und auch Bewegungsparteien sind und auch einen großen, starken Einfluss haben. Diese Partei koaliert gerade mit der AKP seit über 10 Jahren. Und durch diese Koalition ist auch ein starkes Bündnis zwischen islamistischen Einstellungen und auch extrem rechten Einstellungen entstanden. Und wir sehen, dass in diesem Bündnis dann auch die Logik einer türkisch-islamischen Synthese stärker auch zentriert ist. Dann gibt es Abspaltungen aus der MAP. Eine große Abspaltung ist in den 90ern gewesen. Das ist die Große Einheitspartei, die auch stark als Jugendbewegung aufgetreten ist, auf deren Konto auch beispielsweise die Ermordung von Hrant Dink, also dem armenischen Journalisten, geht, aber auch andere rassistische und auch verschiedene Morde gegen intellektuelle, Demokraten, fortschrittliche Menschen, so dass letztendlich das als Große Einheitspartei auch eine neue Form eingenommen hat. Die Kritik der Großen Einheitspartei war, dass beispielsweise die islamischen Elemente nicht da stärker betont werden und aufgrund dessen gab es in den 90ern eine Abspaltung. Danach gab es aber nach 2010 Abspaltungen. Eine Abspaltung ist die E-Party, die gute Partei. Die hat sich nach 2010 abgespalten, als die MAP damals gesagt hat, wir koalieren mit Erdogan. Und die E-Party war gegen diese Koalition. Und ich würde sagen, dass die E-Party, die damals auch von Meral Akşener geprägt war, die auch in ihren Reden immer mit dieser Pose Le Pen, Marine Le Pen aufgetreten ist als Frau, dass die mehr so einen rechtspopulistischen Diskurs in Anspruch genommen hat und versucht hat, so eine Konkurrenz zur AKP aufzubauen, aber auf der anderen Seite auch nochmal rechtspopulistische Diskurse zu stärken. Innerhalb dieser Diskurse hat sich ein völkisch-nationaler Flügel nochmal stark gemacht, der den Islam sehr stark ablehnt und reinrassige Diskurse öffnet. Das ist übrigens auch eine interessante Partei, die Safer-Partei, die Siegespartei oder die Partei des Sieges mit einem Führer oder einem führenden Kopf, der in München studiert hat und auch promoviert hat und interessanterweise auch mit Maximilian Kroh von der AfD befreundet ist. Der hat nämlich, als der mal eine Zeit lang in Haft war, hat er gepostet und war in Solidarität auch großer, wo wir gesehen haben, dass letztendlich auch innerhalb dieser verschiedenen Spektren durchaus auch transnationale Netzwerke entstehen. Ich würde jetzt sagen, diese vier Parteien sind im extrem rechten Lager sehr stark verkörpernd unterwegs, aber es gibt fließende Übergänge auch zu anderen Parteien, wo wir sagen, dass in der Türkei der Nationalismus nicht nur rechts ist, sondern wir haben einen liberalen Nationalismus, einen bürgerlichen Nationalismus, einen islamischen Nationalismus. Es gibt sogar eine Partei, die ist links oder sie definiert sich links. Auch sie vertritt einen linken Nationalismus und damit sehen wir, dass auch der Nationalismusdiskurs ganz andere Dimensionen in der Türkei annimmt.
Ich glaube, wir müssen gleich mal so ein bisschen Richtung Sport und nach Deutschland kommen.
Einen
Ja, genau.
Aspekt habe ich vergessen, den will ich kurz ergänzen. In der Migrationsgesellschaft ist es so, dass sehr schnell auch mit der Migration zusammen nicht nur Menschen migriert sind, sondern auch politische Einstellungen. Und es haben sich in der Zeit auch drei Dachverbände entwickelt mit vielen lokalen Vereinen. Über 300 lokale Vereine sind es, die bundesweit vernetzt sind, diesem extrem rechten Spektrum zugeordnet werden können. Der große Verband ist die Türkföderation, die ihre Europazentrale in Frankfurt am Main hat. Aber es gibt auch zum Beispiel die ATİP, die Avrupa Türk-İslam-Birliği, die Europäisch-Türkische Islamische Union, die eine Abspaltung aus der Türkföderation war in den 80ern. Und es gibt auch eine Abspaltung, die durch die BBP entstanden ist, als Auslandsorganisation der BBP aktiv ist, die Avrupa Türk-Birliği. Und damit können wir sagen, dass bundesweit 300 lokale Vereine, aber drei große Dachverbände existieren. Und der Verfassungsschutz schätzt Mitgliederzahlen, wobei ich da etwas vorsichtiger bin, weil es keine offiziellen Mitgliederzahlen gibt. Der Verfassungsschutz spricht von 12.500 Mitgliedern. ZDF hatte mal irgendwie recherchiert im Rahmen einer Storytelling-Geschichte und hatte von 18.500 Mitgliedern gesprochen. Ich glaube, dass die Mitgliederzahlen nicht diese Verbände widerspiegeln, sondern dass die Bewegung viel breiter ist. Und damit können wir auch davon ausgehen, dass sie in dieser Gesellschaft auch eine der stärkeren rechtsextremen Bewegungen verkörpern.
Und Nico hatte ja eben so ein bisschen nach Organisationsformen gesprochen. Das heißt, die Organisationsform in der Türkei ist eher über die Parteien und in Deutschland eher über diese Organisationen, die aus diesen Parteien sich zum Teil speisen.
Genau. Das hat auch einen Grund. Die Geschichte baut ja darauf auf, dass erstmal in Deutschland, als in den 60ern die ersten Organisationen entstanden sind, man gerne mit den Parteinamen aufgetreten ist. Es gab dann 76 im türkischen Parlament einen Erlass, dass die türkischen Parteien im Ausland keine Vertretungen haben dürfen als Partei. Und deshalb sind viele dieser Organisationen in diese Vereinslandschaften gegangen und haben in dieser Vereinslogik eine neue Heimat gefunden und haben sich als Dachverbände, Föderationen nennen die das, organisiert, wo dann viele kleinere lokale Vereine vernetzt werden.
Und jetzt, ich lege mal meine ursprüngliche Frage, die ich jetzt die ganze Zeit stellen wollte, mal weg. Ich finde das nämlich jetzt spannend. Ich möchte jetzt mal richtig provozieren. Also, In dieser Zeit der ersten sogenannten GastarbeiterInnen, wir nennen jetzt einfach den Begriff, weil er ja ein feststehender ist in Deutschland, und haben sich diese Vereine gegründet. Das ist ja was zutiefst Deutsches, Vereine zu gründen. Haben also diese grauen Wölfe-Vereine, ich sage das jetzt mal so, du hast vielleicht Irritationen, aber ich mache es jetzt einfach mal ganz einfach, um diese drei zu nennen. Sind die denn vielleicht auch ein Zeichen von guter Integration? Also haben die was sozusagen Integratives geschafft, was positiv war? Also ist super. Ich hoffe, du fängst nicht an zu schwitzen. Oder wenn
Nein,
überhaupt an den
im
Temperaturen.
Gegenteil.
Aber ich will jetzt mal hier ein bisschen
Es ist
Holz ins
ja,
Feuer legen.
wenn man jetzt die Logik der Parteien oder dieser Bewegungsform anguckt, ne, sie sehen sich natürlich hier in einer Mission. Und sie sehen eigentlich ihre Aufgabe darin, verschiedene Adressatinnen hier zu organisieren, damit auch im globalen Kontext die nationalistisch-türkischen Interessen vertreten werden können. Deshalb gibt es auch Konzepte. Es gab Ende der 90er auch riesig große Diskussionen und es hat sich das Konzept des europäischen Türkentums entwickelt, wo das Türkentum nicht nur eine Kette von Türken ausmacht, die in den Türkrepubliken leben und in der Türkei, sondern auch Europa ein letztes Glied des europäischen Türkentums ausmacht und im Rahmen dieses letzten Glieds auch eine Zusammensetzung von bestimmten Fragen zusammenkommt. Und deshalb würde ich sagen, dass da noch mal die Konzepte sich gewandelt haben und auch der Integrationsbegriff ist sehr stark innerhalb dieser Bewegung diskutiert worden und auch abgelehnt worden, weil diese Bewegungen sagen, sie fühlen sich in einem ethnopluralen Diskurs. Ethnopluralismus ist auch ein Konzept nicht nur extrem rechter Bewegungen in Deutschland, sondern auch diese Bewegungen aus dem türkischen Lager sagen, sie wollen keine Interkulturalität, keine Multikulturalität, sondern sie wollen ihre eigene Existenz in ihren Grenzen belegen und auch definieren. Und deshalb ist das auch eine Dimension, die da eine Rolle spielt. Das andere ist natürlich die MAP-Auslandsorganisation, die 1970 entstanden ist, hat sich ja als MAP-Auslandsorganisation genannt. Aber durch diesen Verbot gab es den einzigen Weg, nur über die Vereinslandschaften zu gehen. Und interessant fand ich auch, ich habe viele Publikationen gelesen, ehemalige Politiker der CSU, aber auch aus anderen Lagern haben Ideen gegeben, Ratschläge gegeben, dass man über die Vereinslandschaft gehen sollte. Und dadurch
Spannend.
sind auch, also wenn man das historisch betrachtet, es gab Namen, die da auch bekannt sind, auch bei der Gründung bekannt waren, die haben auch konzeptionell Ideen gegeben, dass sie quasi ihre Organisationsformen in den Vereinslandschaften widerspiegeln.
Und jetzt, wenn du über Vereine sprichst, dann sind wir ja ganz nah schon am Sport. Wir
Genau.
haben jetzt über Organisationsformen gesprochen. Wir haben jetzt, glaube ich, ein gutes Bild davon, was für eine organisierte, aber auch ein bisschen diffuse Gruppe, diese grauen Wölfe sind. Ich sage das mal mit Anführungsstrichen. Und jetzt fänden wir es natürlich nochmal spannend. Also wie trägt sich das Ganze in den organisierten Sport in Deutschland? Ihr habt ja auch eine Studie gemacht. Vielleicht können wir so ein bisschen über die Studie reinkommen in den Sport und wie sich diese gesamte Bewegung und alles, was sie mit sich bringt, eben auch dort zeigt.
Ich kann ja kurz auf die Studie eingehen, vielleicht kurz so ein paar Ergebnisse auch widerspiegeln, dann kann ich gerne auch noch mal auf Fragen eingehen. Wir haben im Auftrag der Deutschen Sportjugend, im Deutschen Organisierten Sportbund, mit Sitz in Frankfurt, ein Projekt begleitet. Das Projekt ist bewilligt eigentlich durch Demokratie Leben, durch dieses Bundesprogramm und heißt Kontakt. Und hatte so den Tenor, ultranationalistische und rechtsextreme Bewegungen im Sportumfeld zu untersuchen und hatte verschiedene Sportumfelder auch im Zielfeld gehabt. Ein Umfeld war Sport und türkischer Rechtsextremismus, Graue Wölfe und Sport. Aber darüber hinaus ging es dann auch um andere migrantisierte Gruppen, aber auch nicht migrantisierte Gruppen, wo dieses Phänomen aus unterschiedlichen Kontexten vertreten wird. Ich habe gemeinsam mit meinem Kollegen Professor Dr. Mehmet Kalt von der Osttechnischen Hochschule Regensburg zusammen dieses Projekt im Kontext des türkischen Ultranationalismus begleitet und wir haben eine Mapping-Studie erstellt und die Mapping-Studie baut eigentlich auf drei Elementen auf. Ein Element war, dass wir eine Umfrage gemacht haben, und dass wir im organisierten Sport eine Umfrage gestaltet haben im Rahmen eines Fragebogensettings und dort Ergebnisse herauskristallisiert haben. Dann haben wir im zweiten Kontext dann Expertinteviews geführt und Expertinnengespräche geführt. Und wir haben parallel zu den Expertinnengesprächen auch Spielbeobachtungen vorgenommen, hier gezielt im Fußball, wo wir nochmal so ein bisschen herauskristallisieren wollten, inwieweit sich das in den verschiedenen Mannschaftskontexten widerspiegelt. Und die dritte Säule baute darauf auf, dass wir recherchiert haben, im Rahmen der Recherche eigentlich in bundesweit türkische Sportvereine eruiert haben und innerhalb dieser Sportvereine und innerhalb dieser Recherche Tendenzen noch mal herauskristallisiert hatten, wie viel sich so diesem extrem rechten Lager nahe fühlen und haben gesehen, dass eigentlich fließende Übergänge einerseits existieren, weil Sport gerne auch als Resonanzraum von Mobilisierung genutzt wird. Einmal aber auch in den Sportmannschaften selber, wo junge Menschen auch sich wiederfinden. Auf der anderen Seite auch als Resonanzraum für Anhängerschaften, damit man auch so mobilisieren kann und bestimmte Stimmungen erzeugen kann. Und haben gesehen, dass von den 110 Mannschaften, die wir unter die Lupe genommen haben, waren knapp 20 direkt an diese Organisation gebunden. Also das heißt, 20, die als Ableger dieser Organisationen, als Fußballmannschaften auch in verschiedenen Kreisligen und in verschiedenen Funktionalitäten unterwegs waren und darüber hinaus auch in vielen anderen Mannschaften dann auch Einflüsse sichtbar waren, sodass wir 20% direkte Organisationen gesehen haben, aber auch 20 bis 30% fließende Übergänge zu anderen Sportmannschaften erkannt haben. Interessant war, dass auch fließende Übergänge zu islamistischen Sportgruppen sichtbar waren, die auch organisiert im Sportumfeld waren. Wir haben uns die Facebook-Seiten angeguckt, wir haben uns die verschiedenen Angebote angeguckt und innerhalb dieser verschiedenen Angebote, sozialen Medien, Facebook-Seiten haben wir auch die Symbole analysiert, die diesen Bewegungen nahestehen und über diese Symbole und Identitäten und auch die Rollen nochmal herauskristallisiert, welche Funktionen Sport auch für extrem rechte im türkischen Lager einnehmen und haben das nochmal in der Forschung herauskristallisiert und auch hervorgehoben. Wir haben uns auch im Rahmen dieser Befragung viel mit verschiedenen Gründen, Faktoren auseinandergesetzt, damit wir auch so Ursachen nachgehen können und haben gesehen, dass Identität, Zugehörigkeit, Anerkennung sind zentrale Schlüsselbegriffe, die auch bei den jungen Menschen ankommen. Wenn die Identität in diesen Strukturen geboten wird, dann ist das quasi auch ein Raum, dass man diese Identitäten wahrnimmt oder auch Identifikation mit diesen verschiedenen Identitäten herstellt. Die andere Ebene ist, die ich interessant finde, dass vor allem die Vereine auch eine wichtige Lücke füllen, weil Fußball ist halt ein verbindendes Glied in den Jugendkulturen. Und damit erreicht man natürlich verschiedene Jugendkulturen, aber auch Jugendsubkulturen und versucht durch Fußball, Kampfsport und andere Sportebenen durchaus auch eine Mobilisierung sicherzustellen und auch ganz klar neben dieser Mobilisierung auch verschiedene politische Einstellungen zu vermitteln und zu verbreiten. Also das heißt, wir sehen, dass der Fußball, aber auch andere Formen wie Kampfsport Resonanzräume sind für extrem rechte Einstellungen, obwohl Fußball selber ja oder auch Sport selber ja eigentlich ein Mittel des demokratischen Miteinanders ist, des Zusammengehörens ist. Aber in Gesprächen kam dann auch raus, ich spiele lieber in meinen eigenen ethnischen Gruppen als irgendwie bei anderen, so dass auch Abgrenzungen stattfinden und Abgrenzungen sehr unterschiedliche Aspekte und Dimensionen einnehmen.
Ich finde das sehr spannend, weil also das habe ich auch gesehen in eurer Studie und dachte so, wow, das ist ja eine unheimlich hohe Zahl. Also wenn man jetzt sagen kann, dass wie du sagtest, von den 110 Vereinen, die euch angeschaut haben, fast 20 wirklich mit diesen Organisationen verknüpft sind, also tatsächlich ja auch dem rechtsextremen Spektrum nahestehen oder vielleicht sogar zuzuordnen sind, dann ist das ja eine sehr erfolgreiche Strategie offensichtlich gewesen, die da von dieser Bewegung auch gefahren wurde. Wir hatten ja auch Ende des Jahres auch nochmal eine Folge zu Rechtsextremismus und Vereinnahmung des Sports und konnten eigentlich immer so ein bisschen sagen, ah, das ist zum Glück noch nicht so stark, aber wenn man jetzt vielleicht in den Randbereiche reinguckt, wo es eben kleinteiliger wird, wo die Organisationsformen vielleicht auch noch auf weniger Menschen aufbauen, dann ist das vielleicht doch anfälliger an der Stelle, dann solchen Organisationen ja auch anheimzufallen.
Auf jeden
Okay.
Fall finde ich das nochmal einen interessanten Punkt. Wir haben in der Beobachtung von Spielen, wir hatten so eine Gruppe von Menschen gehabt, die an der Forschung mitgewirkt haben. Die haben gesehen, dass in diesen Spieldynamiken Fahnen, Symbole, Mythen, Parolen und andere Dinge auch eine Rolle gespielt haben und dass vor allem auch die Abgrenzung zu den anderen durch die Heroisierung der eigenen Identität, durch nationalistische Parolen durchaus auch einen zentralen Stellenwert einnimmt und dass vor allem Kleidung, Sprache, die Reproduktion von bestimmten Feindbildern, Fahnen, der Wolfsgruß und andere Elemente auch eine wichtige Rolle spielen, um quasi eine starke Identifikation zu schaffen.
Kemal, du hast ja jetzt schon lange gearbeitet zu den Grauen Wölfen und mit den ganzen Punkten, die du jetzt eben schon mal so angedeutet hast. Also wir haben ja nur das Feld von dir so ganz leicht erahnt. Warst du verwundert, als du sozusagen die Ergebnisse der Studie mal schwarz auf weiß hattest? Also war das etwas, was du nicht so erwartet hättest in der Form?
Ich kann noch mal so ein bisschen aus meiner Perspektive. Ich habe mich mit dem Thema Sport und türkischer Rechtsextremismus wenig auseinandergesetzt. In den Gesprächen mit den Jugendlichen hatte ich immer so den Eindruck, okay, es gibt im Umfeld dieser Vereine Sportvereine, die auch in verschiedenen Funktionen unterwegs sind. Aber die Dimension, dass das auch eine echte Verbreitungsebene in dieser Form hat, war mir erstmal so nicht bewusst. Und dann war mir auch so die Dimension nicht bewusst, dass im Sportfeld auch Konflikte ausgetragen werden. Zum Beispiel, es gibt Fußballmannschaften, die kurdische Namen haben und die in der Kreisliga auf einmal mit den Grauen Wölfen auf dem Feld zusammenkommen, wo auf einmal Konflikte, provozierende Momente eine Rolle spielen, ne? Das sind auch noch mal so Konfliktpunkte gewesen, die wir im Rahmen der Studie beobachtet haben, wo ich zum ersten Mal für mich noch mal aus einer anderen Perspektive was betrachtet habe und gesagt habe, okay, das ist noch mal eine andere Dimension. Und nach dem WM-Spiel mit Merih Demiral, der diesen Wolfsgruß gezeigt hat, hat es ja eine komplette internationale Form eingenommen. Und das gegen Österreich, das war ja auch eine provozierende Form, weil in Österreich ja die Symbole verboten sind. Und leider in Deutschland haben wir ja keine Verbote, aber das war ja jetzt auch eine Provokation in doppelter Hinsicht und nicht irgendwie in einfacher Ebene.
Wir kommen jetzt so schon langsam zum Ende und ehe Nico noch die letzte Frage stellt und vielleicht noch eine andere, ich weiß es nicht, aber ich würde noch mal gerne einmal kurz reingehen, wenn wir jetzt auf die Mehrheitsgesellschaft schauen, auf den organisierten Sport, der auch eher Mehrheitsgesellschaft ist. Hast du den Eindruck, dass, also ist eigentlich, glaube ich, eine Quatschfrage, aber du kannst da gerne das aufgreifen. Hast du den Eindruck, dass wir in der Mehrheitsgesellschaft, und ich zähle mich natürlich dazu, dieses Phänomen und die Herausforderungen überhaupt auf dem Schirm haben? Also ich frage gar nicht ausreichend, weil ausreichend habe, aber haben wir sie überhaupt auf dem Schirm? Merkst du das, abgesehen jetzt von der Studie, die wir durchgeführt haben als DSJ? Ich meine, das ist ja ein Zeichen, dass wir es auf dem Schirm haben, aber darüber hinaus, dass da zugearbeitet wird, das wahrgenommen wird, gerade vielleicht nicht in diesem Fan-Kontext. Also da sehe ich schon auch, dass da gearbeitet wird, auch von also sozusagen Fußball-Fan-Kontexten. Aber wenn wir jetzt eher auf diese regionale Ebene gucken, auf die kleinen Vereine, die Konflikte, die du gerade gesagt hast, zwischen zum Beispiel KurdInnen oder kurdisch, also Vereinen mit kurdischen Namen, was ja nicht bedeutet, dass die Menschen, die da auf dem Platz sind, KurdInnen sind. Das kann ja auch einfach die Historie des Vereins sein. Und diesen Grauen Wölfe-Sportverein. Also hast du den Eindruck, dass das gesehen wird?
Vielleicht noch mal so eine andere Facette. Wir haben ja in der Rechtsextremismusforschung, in der Rassismusforschung den Rassismus und den Rechtsextremismus immer aus der deutschen Perspektive betrachtet. Jetzt ist es so, dass wir in der Gesellschaft der vielen leben und manche Großstädte sogar einen Migrationsanteil von 50 bis 60% haben. Bundesweit knapp 35% ist der Anteil der Menschen mit Migrationsgeschichte und damit ist natürlich die postmigrantische Gesellschaft, also die Gesellschaft, die schon Migration erlebt hat und weitergekommen ist und in einer anderen Positionierung ist, herausgefordert, die verschiedenen Phänomene von Rassismus im Blick zu nehmen. Und das war in Deutschland sehr spät gewesen, weil man das Thema lange nicht nur ignoriert hat, sondern aus einer folkloristischen Betrachtungsweise gesehen hat und einfach als ein herkunftszentriertes Thema verdrängt hat. Und ich glaube, dass wir jetzt an dem Punkt angekommen sind, wo wir sagen müssen, ist das jetzt ein herkunftszentriertes Thema? Nein. Es heißt zwar türkischer Nationalismus. Diese Jugendlichen sind hier geboren, aufgewachsen, haben ihren Lebensmittelpunkt hier. Sie verkörpern eine neue Form von Rechtsextremismus oder Nationalismus. Und wir sind eigentlich herausgefordert, hier eine andere Form der Sensibilität zu entwickeln, weil die bisherigen Konzepte der Rechtsextremismusprävention auch im Sportfeld nicht mehr ausreichend sind, weil wir Sport und auch rechtsextreme Tendenzen in der Gesellschaft der vielen viel breiter denken müssen und viel schichtiger denken müssen und weil wir auch von Rechtsextremismen reden müssen, leider, und damit im Grunde genommen auch ganz klar diese verschiedenen Perspektiven sensibler aufnehmen müssen. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die heute im Gegensatz zu 10, vor 10 Jahren, 20 Jahren stärker gesehen wird. Es gab ja 2023 den Parteibeschluss oder den parteiübergreifenden Beschluss im Bundestag der Ülkücü-Bewegung, die Stirn zeigen, Demokratie unter Schutz nehmen, war so das Motto gewesen, wo alle Parteien, alle demokratischen Parteien im Bundestag ganz klar Position bezogen haben und gesagt haben, wir müssen gucken, dass mehr Aufklärungsarbeit geleistet wird. Wir müssen gucken, dass gesellschaftliche Institutionen auch zu diesen Themenfeldern agieren und dass wir dazu auch Forschungen umsetzen müssen. Das ist jetzt eine Herausforderung, die die postmigrantische Gesellschaft aufnehmen muss. Integration in postmigrantische Gesellschaft passiert nicht konfliktlos. Wir müssen Konflikte aushalten können und wir müssen auch eine konstruktive Ebene der Bearbeitung und auch eine konstruktive Ebene Kritik an bestimmten extremen rechten Ungleichwertigkeitsideologien entwickeln können, ohne dass Menschen diffamiert werden, ohne dass Menschen in ihrer Würde verletzt und diskriminiert werden. Das ist, glaube ich, das, was für uns als Demokratiekräfte, als Wissenschaftler, als Aktivisten, als Sportlerin wichtig ist, dass man das bewusst annimmt. Und ich glaube, dass hier, das war auch so ein Ergebnis aus unserer Studie, die Rolle der Trainer eine wichtige Rolle ist, weil sie auch eine Vorbildrolle vorleben und in ihrer Vorbildrolle auch jüngeren Menschen andere Wertvorstellungen vermitteln können. Und ich glaube, dass die deutsche Sportjugend auch mit ihren Handlungspapieren, mit ihren Handlungskonzepten auch einen Beitrag leistet, dass wir Sport nicht mehr national denken, in Anführungsstrichen, sondern dass wir ganz klar die transnationalen Bezüge und Entwicklungstrends im Sport auch anerkennen.
Ja, also was du mir jetzt ja auch nochmal mitgegeben hast, ist, dass wir dadurch, dass wir vielfältiger werden, Dinge auch vielschichtiger denken müssen, ganz offensichtlich, und auch anders debattieren müssen und es vielleicht auch an manchen Stellen ehrlich machen sollten, dass das natürlich keine einfachen Gespräche und keine einfach zu lösenden Situationen sind. Wir erleben ja auch oft, dass dann, wenn man das versucht, in einer Tiefe zu durchdringen, von konservativen oder auch rechten Stimmen aus Deutschland behauptet wird, dass Dinge unter den Tisch gekehrt werden oder man gewisse Bewegungen gar nicht angreifen kann, weil das ja immer rassistisch sei. Und ich glaube, dass also dein Aufruf, das Ganze nochmal vielschichtiger zu denken und das anzuerkennen, dass wir das jetzt mit der geänderten demografischen Situation auch tun müssen, das nehme ich nochmal total mit. Ich würde dich gerne so zum Abschluss nochmal fragen, jetzt auch aus dem, was ihr erarbeitet habt in der Studie. Gibt es denn für dich so klare Handlungsempfehlungen, die du nochmal Richtung Sport geben kannst. Und vielleicht auch gibt es etwas, das dich zuversichtlich stimmt, dass wir das auch gut hinkriegen, dass wir das auch umsetzen können.
Okay, Rezepte kann ich zwar nicht verteilen, aber ich finde, also ich war ja immer der Anhänger, dass Sport was Gemeinsames ist, wo dann nicht ethnische Gruppen sich aussondern und ihre eigenen ethnischen Gruppen, sondern wo man gemeinsam auf dem Feld, auf dem Ring, auf anderen Ebenen zusammenkommt. Diese Tendenzen gibt es auch in der postmigrantischen Gesellschaft. Es gibt immer mehr Leute, die dann auch irgendwie in Sportvereinen sind. Es gab aber lange die Situation, dass diese Sportvereine weiß-deutsch waren. Und Kinder, migrantisierte Kinder, vor allem auch aus sozial benachteiligten Milieus, ausgegrenzt waren. Das hat sich jetzt gewandelt und diese Ausgrenzungseffekte führen dazu, dass auch Kinder dann in diesen ethnisierenden Strukturen kicken und nicht irgendwie in anderen Ebenen. Und deshalb finde ich, dass wir vielleicht auch in den kommenden Jahren stärker Angebote gestalten, auch im Sportfeld, wo man Sport gemeinsam denkt und nicht ausgesondert denkt, wo Sport auch ein Teil von Demokratiekultur wird, wo das demokratische Miteinander in Sportkontexten gestärkt wird und wo wir auch viel mehr Aufklärungsarbeit in Richtung Jugendgruppen gestalten müssen, wo Fairness, Solidarität, Miteinander, Zusammenspiel, Akzeptanz, Anerkennung auch neue Räume öffnen. Und das ist, glaube ich, das, was wir in den verschiedenen Sportebenen gestalten können und auch ein Umdenken in unseren Sportstrukturen gestalten können.
Super, vielen Dank, Nina.
Ich danke euch. Es sei denn, Nina hat noch eine Frage.
Ich glaube schon, die guckt schon so.
Nee, eigentlich, also ich habe noch ganz, ganz viele Fragen. Ich habe eher das Gefühl, wir müssen noch mal weitersprechen, aber heute ist die Zeit vorbei. Deshalb, Kemal, ich danke dir ganz herzlich. Die Ergebnisse der Studie sind ja zum Teil auch schon veröffentlicht. Jedenfalls gibt es schon einige Artikel, auch mit dir und der Projektleitung Dilan zusammen,
Ja.
der tollen Kollegin. Und das verlinken wir alles und auch noch ein paar andere Dinge, die in dem Kontext vielleicht interessant sein könnten, die nachgelesen werden könnten. Und dann müssen wir halt noch mal gucken, ob wir uns vielleicht doch noch mal irgendwann treffen und über bestimmte Themen sprechen, weil beispielsweise das hast du angedeutet, diese Verbindung zwischen grauen Wölfen und auch Religion finde ich total spannend. Auch wieder in dem ganzen Kontext Männlichkeiten. Auch das ist etwas, was ich total gerne mit dir besprochen hätte. Und vielleicht ergibt sich da ja noch mal eine Gelegenheit. Und das würde mich total freuen. Ich habe mit großem Interesse zugehört und ich habe vor allen Dingen wieder sehr, sehr viel gelernt. Und da bin ich dir sehr dankbar. Ich glaube, so wird es den HörerInnen an den Empfangsgeräten auch gegangen sein.
Ich danke nochmal für die herzliche Einladung. Ich finde, dass diese Podcasts auch gerade in kleineren Bereichen sehr wichtig sind und auch eine wichtige Arbeit machen und dass man damit im Grunde genommen auch neue Zielgruppen erreichen kann. In dem Sinne nochmal danke für die Einladung. Ich bin gerne dabei gewesen und gerne können wir auch in einer späteren Folge zusammenkommen.
Toll.
Vielen Dank, Kemal. Danke, tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.